Guten Morgen miteinander. Es freut mich extrem, heute Morgen da zu sein. Ich kann gar nicht sagen, warum. Vielleicht bin ich den Raffen wieder gesehen, nach seinem mega langen Urlaub, wo er da in halb Europa umgereist ist. Könnt ihr nach dem Kaffee fragen. Der hat viel zu erzählen oder seinen Blog lesen. Aber nein, ich spüre einfach wirklich eine Freude von Gott auf meinem Leben, aber auch auf dem Leben von euch, auf dem Leben von der Gemeinde und habe wirklich die Überzeugung, dass Gott noch viel vorhat mit jedem von uns und dass es wahr ist wie dem Lied, wo wir ab und zu singen, wir haben noch lange nicht alles gesehen. Da ist noch viel mehr und wir wissen das. Ich weiss, da ist noch viel mehr und auf das freue ich mich. Ja, und Grund zu dieser Verheißung ist natürlich auch das Thema heute, die Folgen von Zeichen und Wunder. Also, was hat denn Gott überhaupt für eine Absicht da damit gehabt, mit Zeichen und Wunder? Wo gehört das Ganze nie, in welchem Kontext? Und ein Teil davon ist natürlich auch schon in dem Gebet enthalten, aus dem Matthäus 6, 9 bis 10. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Zeichen und Wunder sind etwas Natürliches für Gott. Für uns dunkelt es uns manchmal etwas Außergewöhnliches. Aber für Gott ist es das Normalste. Wo er schon angefangen hat, die Erde zu schaffen, ist es übernatürlich zu und her gegangen. Er hat nicht müssen Sämli streuen und 100 Jahre warten, bis ein Baum da gestanden ist, sondern er spricht und es wird. Das ist seine normale Welt. Das ist seine Normalität. Er schafft den Mensch aus Staub und haucht seinen Atem rein und er wird zum Leben. Er schafft eine Gefährtin und nimmt die Rippe und er hat eine Eva. Das ist seine Normalität. Er kennt nichts anderes. Und dann beten wir, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Dein Reich soll kommen. Also das ist die Normalität auch für einen Christ. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann bist du eingeboren in das Reich vom Himmel. Und wo ist dein Bürgerort? Das erste, was man sollte sagen, ist nicht Zürich oder Eschenbach oder weiss ich was, sondern es ist der Himmel, das ist deine Heimat. Also die Normalität vom Himmel darf deine Normalität werden. Du bist Sohn, du bist Tochter, du bist Kind von Gott. Zeichen und Wunder sind normal. Natürlich, übernatürlich. Und das ist das, was wir jetzt uns jetzt auch noch mal ein bisschen mehr wollen, damit beschäftigen, was passiert dann, wenn Zeichen und Wunder passieren? Wenn wir das freisetzen auf der Erde. Was kommt dann alles? Apostelgeschichte 1,8 steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, also zum Beispiel Rüti, sogar dort, sollen wir Zeugen sein und seine Kraft freisetzen. Und Jesus hat auch gesagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Also der Auftrag ist so auf seinem Leben. Gott hat der Vater hat Jesus gesendet mit einer Absicht. Nämlich, dass Jesus geht und das Werk von der Finsternis zerstört. Und mit seinem Kreuzestod hat er dort schon ein gewaltiges Werk da. Aber auch während seinem ganzen Dienst, während er rumgelaufen ist auf der Erde, ist seine einzige Mission gewesen, den Menschen Barmherzigkeit zu zeigen, sie zu lieben, den Vater zu offenbaren und Zeichen und Wunder freizusetzen. Das war seine Normalität. Kann man anlesen, alle vier Evangelien, Hinderschi und Fürschi, das war sein Dienst. Das Werk von der Finsternis zerstören. Wo tot ist, bringt er Leben. Also man klopft an Särg, der Deckel geht auf, die Leute kommen raus. Das ist das, was man von Jesus lesen kann. Die Kranken, alle, die zu ihm gekommen sind, sind gesund geworden. Krankheit wird vertrieben. Das ist die Freisetzung vom Reich Gottes, weil im Reich Gottes gibt es weder Kranke, noch Gelähmte, noch Tote, noch keine Ahnung was. Also das ist die Normalität, in der Jesus auch gewirkt hat. Jesus hat also das Werk da, wo der Vater ihm übergeben hat. Und dann hat er den Stab an uns weitergegeben und hat gesagt, wie wir es im Johannesevangelium lesen können, ihr werdet grösser Werk tun, weil ich gehe zum Vater. Das ist der Auftrag. Das haben wir schon so viel Mal gehört. Nach dem Prinzip, wenn man es etwa 7 Mal gehört hat, dann ist es im Gedächtnis drin und dann hört man es nochmal 7 Mal und dann wird es eine Realität in unserem Leben. Fangen wir es an umsetzen, weil wir es dann anfangen zu glauben, dass es vielleicht doch könnte wahr sein. Also, die Welt braucht dich, die Welt braucht mich, damit die Welt Gottes Güte erfährt. Dann, der Paulus sagt, durch Güte Gottes werden die Menschen Buße tun. Also sie erfahren die Güte Gottes, das ist ein guter Vater, der mich liebt. Und das führt zum Umdenken, dass sie umkehren. Und wir sind Zeugen, heisst es in dieser Bibelstelle. Zeugen von was? Also wir haben Kraft bekommen, zum Zeugen zu sein. Nicht für irgendetwas anderes, zum Zeugen sein, aber Zeugen von was? Das ist auch eine wichtige Frage, oder? In dem, dass wir Zeugen vom Werk Gottes in meinem Leben und in dem, was er durch mich anderen tut. Das ist Zeugnis. Es ist auch gut, das zu erzählen, was andere erleben. Das ist auch eine tolle Sache. Aber unsere Bestimmung ist, dass wir Gott in unserem Alltag erleben und anderen erzählen, hey, ich muss dir unbedingt berichten, Gott hat in mir. Oder hey, ich habe mit einem gebetet und Gott hat. Hey, ich habe mit einem geredet und Gott hat. Das ist Zeugendienst. Das ist unsere Bestimmung. Und für das haben wir Kraft empfangen. Weil Gott der Meinung ist, es braucht Kraft für das. Es braucht Kraft für das. Das ist das, was wir jetzt in den nächsten paar Mal ein bisschen tiefer anschauen wollen. Und zwar, weil einige Christen meinen, dass wir Gottes Kraft bekommen haben, nicht zum Zeichen und Wunder tun, das ist alles vorbei und es kommt vielleicht wieder im tausendjährigen Reich, aber sonst braucht es das eigentlich nicht mehr. Es gibt Christen, die das glauben. Und sie meinen, dass wir Kraft bekommen haben, damit wir die Sünde überwinden können. Das steht zwar nicht in dieser Bibelstelle, ich weiss auch nicht, wie man auf das kommen kann, aber das ist das, was dann gelehrt wird, weil man ja einen Ersatz muss finden, für was denn die Stelle könnte stehen, für was denn die Kraft ist. Und das steht eigentlich im Widerspruch zu Gottes Auftrag, den er uns gibt, nämlich Zeugen vom Himmel zu sein. Und die andere Frage, die man sich natürlich klären sollte, ist, warum sollte sich unser ganzes christliches Leben darauf konzentrieren, die Sünde zu überwinden, wenn Jesus sie am Kreuz schon überwunden hat? Also sollen wir jetzt auch nochmal ans Kreuz gehen? Weil Jesus hat den Preis gezahlt und hat die Sünde überwunden. Und wenn ich in meinem Leben, in meinem Alltag feststelle, dass ich mit Sachen zu kämpfen habe, dann ist es eigentlich nicht unsere Aufgabe zu sagen, Vater im Himmel, gib mir mehr Kraft. Weil was er an Kraft kann freisetzen, hat Jesus am Kreuz da. Er hat die Sünde besiegt. Und wenn wir dann merken, dass wir mit Sachen kämpfen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir es schon ein paar Mal gehört haben, zu fragen, was glauben wir und was denken wir, was geht uns ab? Auf was ist unser Leben ausgerichtet? Ist es darauf ausgerichtet, unseren Willen zu tun? Ist es ausgerichtet, den Willen Gottes zu tun? Da gibt es sehr viele Sachen, die eine Rolle spielen. Es gibt auch Gründe, warum es Seelsorge gibt, um Sachen aufzuschaffen, wo man noch mit sich umschlägt. Aber all diese Sachen, all diese Hilfen basieren auf dem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und das Werk vollbracht hat. Und dass ich mich mit meinem Glauben anfange zu verbinden mit dem, was dort passiert ist. Und das als Realität erleben. Also was viele Christen machen, sie campen auf der falschen Seite vom Kreuz. Nämlich dort, wo Jesus gehangen ist. Aber dort müssen wir nicht campieren. Sondern eigentlich sollen wir das annehmen für unser Leben und wir lassen uns im Wasser taufen und bekennen das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und dann werden wir eben mit seiner Auferstehung gleichgesetzt. Römer 6, 11. Oder da, also, ihr könnt das ganze Kapitel 6 lesen, das beschäftigt sich wirklich nur mit dieser Thematik, weil das scheinbar auch für die Römer irgendein Problem war, sich mit dem auseinanderzusetzen. Römer 6, 11 sagt der Paulus, dasselbe gilt darum auch für euch. Oder? Vorher hat er von Jesus geredet, was er da hat. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Okay. Geht davon aus. Das ist etwas, wo er nicht eine Handlung anspricht. Er spricht den Kopf an. Oder wenn ich von etwas ausgehen muss, dann ist das eine Überlegung, die ich mache und eine Entscheidung, die ich treffe. Also ich kann davon ausgehen, dass ich der Sünde nicht gestorben bin, dass Jesus das für sich selber gemacht hat oder für irgendjemand anderes. Und dann führe ich ein anderes Leben. Dann meine ich, dass ich muss irgendwo durch gute Werke mir die Schuld abarbeiten, wo ich durch Sünde ins Leben gebracht habe. Wie andere Religionen auch. Muss es mir verdienen. Aber er sagt da, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid. Die Sünde hat keine Macht mehr über euch, weil die Macht von der Sünde ist gebrochen worden am Kreuz. Und in dem, dass ich an Jesus Christus glaube, mache ich das mir zum Eigentum und sage, ich, das gehört jetzt auch mir. Ich komme Heiligung geschenkt über, in einem Moment, auch wenn ich nicht immer heilig lebe. Ich komme Gerechtigkeit geschenkt über, in einem Moment, auch wenn nicht alle Handlungen von mir gerecht sind. Einfach als ein Geschenk, gerechtfertigt vor Gott, geheiligt vor Gott, ich kann damit Gott begegnen. Das alles passiert in einem Augenblick. Also, campet nicht auf der falschen Seite vom Kreuz, weil nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. Lerne mit Jesus Christus als auferstandene Christen zu leben. Und das ist ein anderes Leben, als wenn man vor dem Kreuz campiert und das hinten dran gar nie erlebt, weil man sich nicht würdig fühlt. Weil Sachen im Leben noch schief laufen. Also es geht um das Denken zu ändern. Für das brauchen wir keine Kraft, sondern für das brauchen wir Entscheidungen. Also Weisheit, gute Entscheidungen zu fällen, ist zum Beispiel ein durchaus gutes Gebet, wenn man mit sündigem Verhalten im Leben kämpft. Was auch hilft, ist, sich einen guten Freund oder Freundin zu suchen und zu sagen, ich sollte mal ein paar Themen mit dir besprechen, wo ich glaube, andere Entscheidungen muss fällen. Weil wenn die Macht der Sünde tot ist in meinem Leben, dann bin ich für die Versuchung der Sünde auch eigentlich nicht mehr empfänglich. Ausser, ich entscheide mich dafür offen zu sein, weil ich mich dazu gelusten lasse. Kann ich machen. Aber ich kann mich auch entscheiden, mich nicht zu gelusten zu lassen. Und das finden wir an so vielen Stellen im Neuen Testament. Gute Entscheidungen zu fällen. Dadri hat sie auch schon mal erwähnt, es ist nicht so, dass man plötzlich einen Ehebruch begangen hat und die Ehe da niederliegt. Gestern war noch alles gut und heute ist alles im Argen. Da geht meistens ein langer Prozess von schlechten Entscheidungen vorne dran und irgendwann mündet sie in einen Ehebruch. Aber das ist nicht eine Stunde. Das Ereignis dann vielleicht schon. Aber vorher geht lange Zeit in unserem Kopf etwas ab. Viel schlechte Entscheidungen. Also, das Lernen, gute Entscheidungen zu fällen, Weisheit, um gute Entscheidungen zu fällen, Beziehung mit Gott pflegen, das ist wichtig. Aber Kraft, die wir da in der Bibelstelle vorher gesehen haben, in der Apostelgeschichte, haben wir empfangen zum Zeugen sein und nicht zum Sünden überwinden. Weil die Sünde überwunden hat Jesus und wir erben das und nehmen das als Geschenk an. Also es ist wichtig, dass wir das sehen. Weil dann müssen wir auch nicht mehr Kraft wegerklären, sondern jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, für was braucht das Zeugnis geben, denn Kraft. Da können wir uns dieser Thematik zuwenden. Ja, und dazu braucht es wirklich Kraft. Das steht nämlich auch in der Apostelgeschichte 4, 29 bis 30. Das ist die Zeit, oder, wo die Apostel gekämpft haben, weil nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben und mutig angefangen haben, Botschaften zu verkündigen, haben die Pharisäer durchaus nicht lustig gefunden und haben ihnen ganz massiv gedroht und gesagt, ihr müsst sofort aufhören, von dem Namen Jesus zu reden. Oder? Und dann hat ja der Peter seine Predigt vom Jahr 1000 gehalten, wo er ihnen dort Stirn geboten hat. Und dann hat man gedacht, so, jetzt macht es den Kopf kürzer, aber keine Ahnung, was dort übernatürlich passiert ist. Sie haben ihn ziehen lassen und haben nur gesagt, mach es gleich nicht. Obwohl er ihnen gesagt hat, dass er es machen wird. Ist ganz eine sonderbare Stelle. Also, Apostelgeschichte 4, 29 bis 30. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, das Gebet, und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Also, für das braucht es Kraft. Es braucht Kraft, oder, um in dem Widerstand zu sein, wenn das Umfeld nicht so lässig findet, was man macht. Zu stehen. Anzustehen, die Erwartungshaltungen von Menschen enttäuschen. Sie haben erwartet, dass sie jetzt still sind, nachdem sie ihnen gedroht haben. Aber es braucht dann Kraft, zum mutigen Aufstand und zu sagen, wir machen es trotzdem nicht. Wir riskieren unser Leben. Da brauchst du Kraft. Und dann weiter das Zeugnis zu verkündigen, ohne Einschränkung, mit viel Weisheit von Gott. Aber es braucht auch Kraft, anzustehen und in dem Namen von Jesus Menschen die Hände aufzulegen, dass sie geheilt werden und die außergewöhnlichen Dinge tun. Für das haben sie gebetet. Da haben sie gesagt, jetzt, wir brauchen noch mal eine richtige Erfüllung, oder, um jetzt rausstehen und das machen. Manchmal besteht das Problem auch in unserem Denken, dass wir eben gewöhnt sind, nur das Denkbare für Gott zu tun. Das Mögliche. Also, falls Gott nicht auftaucht und uns hilft, können wir trotzdem noch erfolgreich sein, oder? Also, den Plan B haben. Also, mach nicht so viel, wo du sagst, wenn jetzt nichts passiert, dann stehe ich nachher blöd da. Und das ist natürlich so, wenn du auf der Strasse jemandem die Hände auflässt und sagst, oh, du hast ein Anliegen, okay, ich will für dich beten, dass du gesund wirst, dann hast du keinen Plan B, oder? Wenn er nicht gesund wird, dann denkst du, jetzt stehe ich, oh, einen blöd da, oder? Und das Wichtige ist, dann schaffst du down im Rahmen vom Möglichen. Also versuchst immer ein Fangnetz aufzuspannen, wo du sagst, wenn dann Gott sich nicht so zeigt, wie ich mir erhoffen oder erwarte, habe ich einen Plan B, um mich irgendwo zu retten. Aber wenn du in so ein Leben führst, oder? Für das brauchst du eigentlich keine Kraft. Weil du hast ja dann dir in deinem Kopf schon einen Plan B ausgedacht, wo du dann noch kannst irgendwo zurückkrebsen und dich aus der Affäre rausziehen. Und was Gott möchte, ist eigentlich eine Beziehung mit uns aufbauen, eine Freundschaftsbeziehung, wo er sagt, hey, wagst doch auch mal dich lächerlich machen für mich. Geh mal Risiken ein. Was riskierst du für meinen Namen? Was bist du bereit zu investieren? Was ist dir wichtiger, von Menschen gut anstehen oder von Gott gut anstehen? Und das sind Entscheidungen, die halt auch, wenn du irgendwo so einen SSM machst oder sonst einen Strasseneinsatz machst oder auch im Geschäft mit jemandem betest, egal welche Situation das ist, es gibt ja so viele Situationen, wo du den Eindruck hast und nachher eine Viertelstunde lang überlegst, ob jetzt der Eindruck von Gott ist oder nicht. Statt einfach mal spontan zu handeln und schauen, was passiert. Und dann vielleicht sagen, okay, ist jetzt nicht so die gute Idee gewesen, aber machen wir eine zweite Situation. Oder wenn du wartest, bis du perfekt predigen kannst, stehst du nie dafür. Das ist ja so. Wenn du wartest, dass du den Beruf perfekt machst, ohne Ausschuss, ich habe in der Werkstatt geschafft, eine Weile lang als Konstrukteur, machst du ein Praktikum. Ja, viel von meinen Teilen, die ich gemacht habe, muss ich fortschiessen. Ich habe einmal so Edelstahl für eine Molkerei müssen Löcher bohren und nachher einen Gewinde einschneiden, sodass man eine Schraube reindrehen kann. Und Edelstahl, der säurebeständig ist, oder, wie das halt in einer Molkerei hast mit Milch, der ist unglaublich hart. Und dann hast du ganz teure, ganz feine Instrumente, die das Gewinde einschneiden. Braucht viel, viel gutes Gefühl. Die sind mega teuer, die Gewindschneidbohrer. Mega teuer. Wirklich sehr teuer. Und ich musste etwa 100 so Blätter schneiden. Und bei mir ist es egal von Ding! Okay. Zweiter. Ding! Okay. Also, da siehst du langsam den Ticker laufen. Wenn du das müsstest zahlen, wären jetzt schon unterdessen zwei Saläre von meinem Lehrlingslohn weg, oder? Ja, jetzt kannst du auch sagen, okay, ich kann es nicht perfekt, ich höre auf. Ich gebe auf. Neue Ausbildung suchen. Ja, ich habe etwa eine Handvoll von diesen Gewinnschneider geschlissen, oder? Auf diesen irgendwie 200 Plättchen, die ich schneiden musste. Bin ich jetzt ein schlechter Lehrling? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht hat es einer mit 2 geschafft. Vielleicht hat einer gerade das Gefühl gehabt und hat es mit 0 geschafft. Vielleicht. Aber ich habe meine Lehre abgeschlossen und ich kann als Berufsmann arbeiten. Ich habe das Ziel erreicht. Also, die Bereitschaft, die Fehler zu machen. Ich meine, ich bin dort auch der Lehrmeister. Der hat nicht erwartet, dass ich keinen schliesse. Nicht gerade erwartet, dass ich 5 schliesse, oder? Aber mit 1, 2 hat er schon gerechnet. Der hat das gewusst. Und Gott ist ein guter Vater. Der weiss, dass wenn wir anfangen, das zu lernen, wie tun ich als Sohn und Tochter von Gott. Und wir sind ja nicht als Sohn und Tochter von Gott geboren worden. Die einen sind 10 gewesen, die anderen 20, die anderen 30, die anderen 50, bis sie sich entschieden haben, ein Sohn oder eine Tochter von Gott zu werden. Jetzt kannst du nicht erwarten, dass du kaum hast noch die Windeln an, mit dich, mit allem im Reich Gottes perfekt auskennst. Das ist ein Prozess. Also, es braucht von uns auch eine Bereitschaft, dass wir als Kind von unserem Gott Sachen anfangen und das klappt halt nicht immer gerade so. Aber das ist für ihn kein Problem. Und der ganze Himmel führt uns an, wenn etwas nicht ganz so klappt und halt am Bohrer kaputt gegangen ist, einen zweiten Versuch zu starten. Der Engel freut sich über unsere Versuche. Und Gott kennt, dass ich alles ohne uns besser mache. Mein Lehrmeister hätte es ohne mich viel besser machen können. Er hat keinen einzigen Bohrer geschlissen. Der hat so viel Erfahrung gehabt. Aber er hat es ja jemand Neuem beibringen, dass er das auch kann. Und schaut mal, wenn Gott wette, die ganze Erde wiederherstellen, dann würde er das mit einem Schnipp machen. Aber er hat viel einen besseren Plan gehabt. Und sein guter Plan war, der Mensch hat sich verführen lassen vom Find, hat damit sein Erbe preisgegeben und damit hat der Find die Herrschaft bekommen für die Erde. Aus eigener Kraft hat es dann der Mensch nicht geschafft, die Erde zurückzuholen. Es hat Jesus müssen ans Kreuz gehen. Aber jetzt geht Gott mit seinem Plan weiter und sagt, die grösste Kraft, die Gott in dem Universum freigesetzt hat, um die Werke von der Finsternis restlos zu zerstören, ist wer? Jesus. Und wer hat er beauftragt? Der ist nämlich jetzt im Himmel. Genau, dich und mich. Wir haben den Auftrag. Das ist die Waffe, die Gott geschmiedet hat. Und Jesus ist nichts anderes als wie ein Bruder vorangegangen. Der Erstgeborene, der neue Adam. Und von ihm erben wir den ganzen Auftrag. Oder wie er berufen war, das Werk der Finsternis zu zerstören, überall, wo er angekommen ist, genau die gleiche Berufung ist auf uns. Das ist die Waffe von Gott. Also, wenn wir Sachen freisetzen wollen, dann ist das unser Auftrag. Weil Jesus hat gesagt, ich kann euch ein Vorbild geben, ahmet mich nach. Paulus hat gesagt, wie ich Christus nachahme, ahmt mich nach. Ich habe immer Hemmungen gehabt. Ich habe immer gedacht, Paulus, du bist schon ein Mutiger, oder? Ahmt mich nach, wie ich Christus nachahme. Ich habe mich nie getraut zu sagen, ahmet mich nach, wie ich Christus nachahme. Warum macht man das nicht? Man fühlt sich nicht würdig und man schämt sich, oder? Denkt, ich masse mir jetzt etwas an. Aber das ist unsere Berufung. Als Kind von Gott voranzugehen, damit andere, oder, die unseren Glauben, unseren Schritt sehen, uns nachahmen. Und ob man es ausspricht oder nicht, Menschen machen das. Menschen machen das. Vielleicht ist auch schon mal jemand zu euch und hat gesagt, du bist mir in dem und dem Teil vom Leben so ein Vorbild. Und machen es dann gleich wie du. Oder wenn du in der Kinderarbeit bist, wie viele Kinder schauen zu den Teenagerleiter oder zu den Leiter Kinderarbeit auf und ahmen sie nach, sind Fan von ihnen? Das ist eine Verantwortung, die du hast. Und jetzt, ob du es aussprichst oder nicht, aber die Menschen machen das. Sie ahmen dich nach, weil sie glauben, dass du Christus nachahmst. Hoffen. Erwartet. Und manchmal klingt das gut und manchmal müssen wir auch da hingehen und sagen, das solltest du jetzt besser nicht nachahmen, das ist wirklich in die Hose gegangen. Dann sind wir halt ehrlich. Das darf auch passieren, wir müssen nicht perfekt sein. Aber dann stehen wir dazu, wir müssen nicht etwas vormachen, was nicht ist. Aber das ist Teil von unserer Berufung. Also. Es könnte jetzt der Eindruck entstehen, dass ich jetzt sage, dass vorangehen und Wunder wirken sei wichtiger als Charakterreife. Aber wir sind ein Leben lang als Lehrling unterwegs. Und Charakterreife ist etwas extrem Wichtiges. Aber macht nicht den Fehler, wir haben das schon ein, zwei Mal angelöst und sagt, bevor mein Charakter nicht perfekt ist, kann ich nicht A, B, C, D, E, F, G. Es gibt sicher Sachen, wo man zuerst eine gewisse Reife haben sollte, bis man reinsteigt. Aber das heisst nicht, dass man es gar nicht machen kann. Mir hat mir im Geschäft auch nicht die teuersten Teile gegeben, die, wenn ich einen Versuch mache, nachher 10'000 Franken Schaden da sind. Man hat mir zuerst die einfacheren Teile gegeben. Man hätte können üben und dann bist du gewachsen. Die Bibel nennt das treu sein in den kleinen Anfängen. Und dann reift der Charakter und dann kommst du Verantwortung über für Grösseres. Und dann reift der Charakter und dann kommst du Verantwortung über für noch Grösseres. Und es reift der Charakter und kommst Autorität über für noch mehr. Zuerst hast du vielleicht Autorität in deiner Familie, dann hast du Autorität in der Gemeinde, dann hast du Autorität über eine Region, dann hast du Autorität über Nationen. Wie das andere vorleben. Das ist der Prozess. Also Charakterreife entfaltet sich nicht vorher, sondern mit dem, dass du unterwegs bist. In dem Autoritätsbereich, den du halt am Anfang bekommen hast. Es geht Hand in Hand. Also mit Zeichen und Wunder zeigt sich die Kraft von Jesus und berührt jeden Teil vom menschlichen Leben. Das war das Spannende gewesen. Es geht darum, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Zeichen und Wunder sind notwendig für die Umwandlung von unseren Städten. Ich meine, der Hans-Rudi geht jetzt auf Mosambik. Heidi Baker hat dort bis zum Burnout geschafft und irgendwo, glaube ich, etwa 2 oder 3 Gemeinden angestellt und 2 sind einigermaßen gelaufen und 2 sind irgendwie am Abserbeln gewesen. Und die ist kaputt, die ist am Ende gewesen. Wirklich kollabiert. Und dann ist sie der Kraft Gottes begegnet, in Toronto. Und unterdessen hat sie, ich weiss es nicht, 1000 Gemeinden gegründet, keine Ahnung, und blühen alle. Das ist Kraft Gottes. Also das ist eigentlich der Unterschied. Also sie hat den Ruf auf sich, jetzt nicht nur die Waisenheimstadt, sondern die Nation zu transformieren, zu verändern, die ganze Gesellschaft zu erneuern. Das geht viel weiter. Weil oft, oder verstehen wir den Auftrag, geht hin zu den Nationen, geht hin zu dem Nächsten. Jetzt bin ich bei ihm, führe ihn zum Glauben, dann habe ich den Auftrag erfüllt. Wir meinen, dass dort heisst, geht zu Einzelnen aus den Nationen. Aber es heisst dort nicht, macht Einzelne aus den Nationen zu Jüngern. Was heisst in dieser Bibelstelle? Geht hin und macht Nationen zu Jüngern. Das ist die Transformation von einer ganzen Nation. Transformation von einer ganzen Gesellschaft. Den Auftrag, den haben wir noch gar nicht ausgeleuchtet. Schaut, leset Bücher mal über die Erweckung in Wales um die Jahrtausendwende, also nicht die jetzige, die letzte Jahrtausendwende. Gefängnis haben sie können schliessen, weil die Kriminalitätsrate in der Gesellschaft gesunken ist. Alkoholprobleme sind fast auf Null runtergegangen. Die haben x gesellschaftliche Probleme gehabt, die haben sich verändert zum Guten. Nicht, weil man auf die Straße gegangen ist mit Protestschildern, wir sind gegen Alkohol. Nicht, weil man den Alkoholausschank verboten hat. Nicht, weil man Gesetze angepasst hat. Sondern weil der Geist Gottes so mächtig über eine Nation gekommen ist und Menschen sich brauchen lassen haben, um das Wort zu verkündigen und die Freiheit vom Geist Gottes zu verkündigen, dass dort einfach Gesellschaft transformiert wird. Eine ganze Gesellschaft ist komplett verändert worden. Und das gibt ja vom Darren Wilson die Transformation-Videos. Also zieht die auch wieder mal rein, schaut euch die an, wie dort eine ganze Städte, ganze Regionen komplett transformiert worden sind. Also es geht um mehr als einzelne Menschen zum Glauben zu führen. Es geht um Transformation von Nationen. Und das geht nicht ohne übernatürliche Kraft. Das könnt ihr in all diesen Erweckungsgebieten nachlesen. Das geht nicht ohne. Das ist immer Teil davon. Und was ich da damit machen will, ist nicht Anklage erheben, sondern einfach sagen, ich will Hunger wecken. Hunger wecken nach mehr von Gott. Hunger wecken nach Zeichen und Wunder wirken, dass das eine Realität wird in deinem und in meinem Alltag. Nicht nur am Sonntagmorgen in der Gemeinde, sondern dass ihr eigentlich kommt. Und Zeichen und Wunder in der Gemeinde ist schön. Aber eigentlich, was ich mich freuen würde, ist, wenn ihr am Sonntagmorgen zurückkommt und sagt, hey, jetzt habe ich das umgesetzt, was letzten Sonntag erzählt hast. Du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ich will mal erzählen. Und dann hätten wir am Morgen, wenn wir da einen ganzen Teil dafür reservieren könnten, ich fände das super lässig. Mich würde das happy machen. Weil das ist die Frucht, die wir möchten da, dass wir alle anfangen im Glauben, das zu ergreifen und anfangen mit einem Teil beizutragen zur Transformation von Rütti und Umgebung. Und ihr könnt das. Die Berufungen sind auf euch. Und auf mir. Und auf uns allen. Also ich will einfach lustig machen auf das. Ich will nach dieser Einleitung, das war nur die Einleitung, die Einleitung ist Thema, die kurze Einleitung, will ich eigentlich so auf den ersten Hauptpunkt einkommen. Wir haben noch mehr Botschaften, keine Angst, ich mache jetzt nicht bis um 2. Was die Folgen sind, wenn Zeichen und Wunder passiert? Was passiert dann genau in Menschen, in der Atmosphäre, aber auch in euch selber, wenn das Übernatürliche natürlich wird? Das Erste, was passiert, der erste Punkt, den ich mit euch anschauen will, ist, In den Zeichen und Wunder offenbart sich das Wesen Gottes. Das wird sichtbar. Durch das Übernatürliche von Gottes Wesen wird eben das Reich Gottes sichtbar. Die Normalität vom Reich Gottes. Jetzt fängt an, der Himmel, puff, berührt die Erde und wuff, setzt etwas frei. Die Offenbarung vom Wesen Gottes, plötzlich erleben jetzt Menschen, wow, der Gott, von dem der erzählt, ist ein übernatürlicher Gott. Mit übernatürlichen Kräften und der kann übernatürliche Dinge wirken. Das ist die Offenbarung. Lernen da damit den Charakter und das Wesen vom Reich Gottes kennen, wo triumphiert über jedes Werk von der Finsternis. Wenn ein Werk von der Finsternis zerstört worden ist, dann sieht das nicht mehr so, kennt ihr Yin-Yang, das Zeichen, schwarz-weiß, oder? In jedem Gut ist etwas Schlechtes, in jedem Schlecht ist etwas Gutes, oder? Asiatische Glaubenskultur. Das ist eben nicht so, sondern dann siehst du einfach, wie die Macht Gottes kommt, macht paff! Und die Werke von der Finsternis sind weggeblasen. Da ist dann nachher nichts mehr, in jedem Gut ist etwas Schlechtes und umgekehrt. Da ist einfach nur noch Gutes da. Und dann musst du nicht mehr studieren. Dann bist du plötzlich mit der Realität konfrontiert und musst sagen, wow, okay, da geht, glaube ich, ganz etwas anderes ab. Der kommt jetzt nicht mehr mit Worten menschlicher Weisheit. Also, es geht darum, Menschen eine kraftvolle persönliche Begegnung mit einem liebenden Gott und einem guten Vater zu ermöglichen. Wir sollen Gottes Zeugen sein. Das bedeutet eben auch, Zeugen von wem? Wir zeugen vom Himmel, wir zeugen vom Vater, wir zeugen vom Heiligen Geist, von Jesus Christus. Wir zeugen da davon, was sie in unserem Leben da haben. Wir repräsentieren sie auch. Oder wer uns sieht und unser Leben denkt, so wie der lebt, so muss, glaube ich, jemand der Vater im Himmel sein. Wir repräsentieren ihn, weil der Vater ist unsichtbar und Jesus ist unsichtbar, der Heilige Geist ist auch unsichtbar. Also schaut man auf uns und sagt, okay, so wie ihr, so etwa muss der Vater im Himmel sein. Etwa so. Das ist der Auftrag. Also man schaut euch an und sagt, ja, genau, etwa so. Etwa so muss er sein. Das ist repräsentieren, das heisst Zeugen sein. Also, wir können den mächtigen Gott nicht ohne seine übernatürliche Kraft präsentieren, weil dann nehmen wir das Normale, das Natürliche vom Reich Gottes, tun wir rausoperieren und haben dann noch ein normales, natürliches Reich Gottes. Aber was ist denn noch der Unterschied zum Reich von dieser Welt? Ist nachher irgendwo, musst du dann recht argumentieren und hebeln. Weil alles, was du vom Adam an liest, ist übernatürliche Story. Alles. Kannst du eh noch gehen, ist immer übernatürlich. Alles, die ganze Story ist übernatürlich. Also, das Übernatürliche ist Gottes normalen Umfeld und Jesus ist eine exakte Verkörperung von dem gewesen. Das lesen wir im Hebräer 1,3. Er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich rede nicht aus mir selber, sondern wenn ich den Vater höre reden, so rede ich. Ich handle nicht aus mir selber. Was ich den Vater sehe, tue ich. Er ist die vollkommene Abbild vom Vater gesehen. Und wir sind Söhne und Töchter und sollen auch in das hineinkommen. Dass das Übernatürliche, die normale Realität, auch der Charakter, das Wesen vom Vater, Normalität wie in unserem Leben und einfach durchscheint. Und dann müssen wir nicht mehr spezielle Ereignisse starten, denn egal wo wir hingehen, wow, da passiert Transformation. Da konfrontieren wir mit unserem übernatürlichen Natürlichen und dann passiert irgendetwas. Keine Ahnung, was dann passiert. Aber irgendetwas passiert. Also, es geht nicht darum, dass man mit Gottes Wunder und Kraftbeweis Menschen dient und damit ein Unterhaltungsprogramm startet. Lass uns ein paar Wunder haben. Oder eine Angeberei auslösen. Hey, ich möchte mal schauen, wer das bessere Wunder hat. Haben die Jünger auch gemacht. Wissen Sie das? Die haben das auch gemacht. Ich habe ein grösseres Wunder als du und ich habe, oder? Wo sie da zurückgekommen sind. Wer von uns war der Grösste gewesen? Wer hat es am besten gemacht? Das ist nicht das Ziel, weil dort hat Jesus interveniert und gesagt, hey, freue dich darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist, oder? Und nicht, ob jetzt eure Dämonen untertan sind oder nicht und wer da den grössten Dämon austrieben hat oder nicht. Also, es geht nicht um Unterhaltung, es geht nicht um Angeberei. Es ist nie eindimensional, sondern während das Wunder den Gesundheitszustand von einem Menschen verändert, passiert oft auch etwas im Herz von dem Menschen. ich habe das erlebt, dort, wo ich jetzt auch schon Wunder erleben durfte, ist das eins der beeindruckendsten Sachen. Es passiert nicht bei allen. Das Wunder ist keine Garantie dafür, dass jemand Buße tut. Aber als ich dort den Film Bingo schaue, Christ in You, wir dann zum Schluss noch betet haben für Leute, ich habe das Zeugnis schon mal erzählt, dort haben wir ja auch betet, Daniel und ich, für jemanden, der ein Nackenproblem hatte, den Kopf nicht mehr können bewegen konnte, also nur noch so eingeschränkt. Und wo wir dort betet haben, dann ist dort auch eine sofortige Heilung passiert. Das ist gerade wiederhergestellt worden, er hat den Kopf können bewegen. Und der ist mit Tränen runtergelaufen. Der ist mit Tränen runtergelaufen, nicht nur weil der Schmerz weggegangen ist und sie den Kopf wieder können bewegen, sondern sie hat nachher ja auch Zeugnis gegeben, oder? Aber sie hat sofort auch eine Berührung vom Heiligen Geist in ihrem Herz erlebt. Sofort. Wow, der Gott, oder? Der kümmert sich um mich. Der nimmt mich wahr. In meinem Schmerz und in meinem Elend. Und er erlöst mich da davon. Sie hat in dem Moment Erlösung erfahren. Und mich hat das extrem gesegnet. Mich hat das auch berührt. Und dadurch habe ich auch wieder eine Begegnung mit Gott erlebt. Und zum Schluss haben wir beide, oder? Gott verherrlicht und ihm dir gegeben für das, was er da hat. Und das ist ja das, oder? Dass zum Schluss geht es um die Verherrlichung von seinem Namen. Dass er gross gemacht wird. Dass er verherrlicht wird.